Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Was den Warenaustausch, also Ex- und Importe, betrifft, da ist weiterhin China der wichtigste Handelspartner von Deutschland. Der wichtigste Abnehmer von Waren made in Germany bleiben die USA. Das hat heute das Statistische Bundesamt in der Außenhandelsbilanz für 2020 mitgeteilt und auch vorgelegt, was die wichtigsten deutschen Exportgüter sind, nämlich Autos, Maschinen, Chemieprodukte. Wie die Geschäftslage hier und auch in anderen Wirtschaftsbereichen aktuell ist und wie die Geschäftserwartungen aussehen, das kann dem neuen IFO-Index entnommen werden. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über Blankoscheck-Firmen informieren und über den Ruf von Wirtschaftsverbänden nach mehr steuerlicher Entlastung. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main, wo ich heute Claudia Wehrle im Börsenstudio begrüße. Und von ihr werden wir dann auch gleich noch etwas über einen neuen Börsengang erfahren. Aber Frau Wehrle, zunächst wollen wir wissen, wie fiel denn der Start in die neue Handelswoche aus, nachdem der IFO-Index gestiegen ist, und zwar kräftig.
Ja, ich sag's mal so, Anleger haben sich davon nicht beeindrucken lassen. Ja, viele Unternehmer sind optimistischer geworden, trotz der vielen Corona-Beschränkungen. Immerhin, der DAX kann sich von seinen Verlusten zu Handelsbeginn wieder etwas erholen, steht jetzt nur noch 0,6% tiefer bei 13.901 Punkt.
Der Euro hatte sich zum Wochenbeginn zunächst wenig bewegt, dann kam der IFO-Index und damit mehr Bewegung beim Euro?
Ja, diese guten Konjunkturdaten haben der europäischen Währung etwas Auftrieb gegeben. Der Euro aktuell bei $1,2135.
Mehr Bewegung gibt es dagegen wieder einmal bei der Digitalwährung Bitcoin. Wo steht der Kurs aktuell? Und vor allem, welche Richtung hat er eingeschlagen?
Am Wochenende gab es ja ein neues Rekordhoch. Davon sind Bitcoin weit entfernt. Auf der Plattform Bitstamp kosten sie $53.416.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist von -0,37 auf -0,36% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet $1.795.
Heute ist ja ein Risikokapitalinvestor mit einer leeren Unternehmenshülle an die Frankfurter Börse gegangen. SPEC nennt sich dieses Investitionsinstrument und SPECs werden in den nächsten Tagen und Wochen mehrmals noch Aufmerksamkeit finden. Grund für uns zunächst mal genauer hinzuschauen, was ist das eigentlich? Machen wir mal eine kurze Pause, Frau Wehrle, und überlassen wir Bianca von der Au das Feld mit Erklärungen zu einem SPEC.
Ein neuer Börsentrend schwappt aus den USA zu uns herüber, namens SPAC. Hinter dem Kürzel verbirgt sich ein ungewöhnliches Geschäftsmodell. Finanzinvestoren sammeln Geld und bringen quasi eine leere Unternehmenshülle an die Börse. Also ein Unternehmen ohne wirtschaftliche Tätigkeit. Sogenannte Special Purpose Acquisition Companies, auf Deutsch Zweckgesellschaften. Und Zweck dieser leeren Hüllen ist es, aussichtsreiche junge Unternehmen zu finden und sie zu übernehmen. In Frankfurt findet heute der erste Börsengang dieser Art seit 10 Jahren statt. Initiator ist der deutsche Risikokapitalgeber Klaus Hommels. Sein Lakestar SPAC 1 war bereits im Vorfeld so gefragt, dass er 275 Millionen Euro einsammeln konnte. Damit will er schon bald eine europäische Technologiefirma übernehmen. Hommels selbst hat hehre Ziele. Er will den Ausverkauf europäischer Firmen verhindern. Weil der US-Markt für SPACs boomt, schauen viele Anbieter nach Europa auf der Suche nach Wachstumsunternehmen. Die Sorge ist, dass so mit jungen Unternehmen auch Schlüsseltechnologien verloren gehen. Statt der langfristigen Entwicklung haben einige Investoren dort eher das schnelle Geld im Blick. Allein im vergangenen Jahr sind in Amerika rund 250 dieser leeren Unternehmenshüllen an die Börse gegangen.
Bianca von der Au über das Investitionsinstrument SPAC und damit wieder zurück zu Ihnen, Frau Wehrle. Der erwähnte Börsengang, wie ging der denn heute vonstatten?
Ja, das war wirklich ein ganz besonderer Börsengang. Es sind aber auch besondere Zeiten. Man muss sich einfach klar machen, es dürfen keine externen Gäste hier aufs Parkett. Das sind Sicherheitsmaßnahmen von Seiten der Börse. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf solche Börsengänge. Von daher war es heute fast eine gespenstische Szenerie. Man muss sich das so vorstellen, unter der großen DAX-Tafel, da steht ein kleines Podium und dort steht dann der zuständige Spezialist von der Baader Bank, ruft den ersten Preis aus. Ein, zwei Journalisten stehen daneben und eine Frau von der Börse, die das Ganze filmt. Es sind 4 oder 5 Händler momentan im Saal, sie klatschen. Ja, und das war's. In anderen Zeiten sähe solch ein Börsengang ganz anders aus. Kurz vor der Sendung habe ich mit Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis über diesen Börsengang gesprochen. Warum es denn so interessant ist, solch einen Mantel an die Börse zu bringen, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
Wenn Sie sonst an die Börse gehen wollen, dann brauchen Sie erstmal schon mal eine kritische Größe. Sie müssen einen Prospekt machen, Sie müssen Investoren einwerben. Sie sind möglicherweise relativ unbekannt. Und hier kommt eben jemand, der einen Namen hat in der Szenerie der Wagniskapitalgeber. Dem vertrauen andere das Geld an, weil sie denken, er wird es schon in ein Unternehmen investieren oder in verschiedene Unternehmen möglicherweise investieren, die dann am Ende erfolgreich sind.
Wer lässt sich auf so ein Wagnis überhaupt ein? Sind das große Fondsgesellschaften? Sind das Privatanleger?
Also derzeit sind es wohl eher vor allem hier in Deutschland, in Europa, größere Fonds, vor allem Hedgefonds, die das machen. Privatanleger sind es weniger, wobei das in den USA da auch schon eine Rolle spielt. Wir zum Beispiel als Value-Investoren, wir könnten so ein Spec gar nicht kaufen, weil wir müssen immer die Gewinnzahlen, also oder die Kennzahlen eines Unternehmens kennen, sprich die Gewinne, die Umsätze der Vergangenheit, um projizieren zu können, was passiert da eigentlich in der Zukunft. Bei einem Spec habe ich ja gar nichts, da gebe ich mein Geld weg und dann bin ich irgendwann über den Weg investiert in eine Firma, die ich am Anfang gar nicht kenne.
Wer kontrolliert das Ganze?
Kontrolliert wird das Ganze durch einen Vorstand. Also wenn Sie gesagt haben, wir investieren im Technologiebereich oder im Biotechnologiebereich oder im Bereich Konsumentenunternehmen, dann müssen Sie da das Geld auch anlegen und können es nicht ganz woanders hinbringen. Sprich, wenn ich dem sage, kauf Bekleidung für mich ein, kann er nicht mit Heimwerkerbedarf zu mir zurückkommen, dann verstößt er gegen den Vertrag.
Welche Risiken sind mit solchen Specs verbunden?
Die Risiken sind natürlich ganz enorm. Man muss sich immer klar machen, Sie haben ein paar Investments, die aufgehen und die vervielfachen sich dann. Aber sie haben eben auch viele, die nicht aufgehen. Und wie gesagt, der Investor, der das Geld einsammelt, der muss vertrauenswürdig sein. Und derzeit würde ich sagen, sind die Risiken auch deswegen hoch, weil unglaublich viel bezahlt wird. Geld ist wahnsinnig viel da. Zinsen, wissen wir, gibt es keine mehr. Also sucht man nach renditebringenden Kapitalanlagen und eben auch solche Unternehmensbeteiligungen sind derzeit sehr teuer.
In den USA boomen solche Börsengänge. In Amsterdam, Paris und London gab es bereits solche Börsengänge. Versucht man jetzt in Deutschland auf diese Welle aufzuspringen?
Das ist ganz sicherlich so. Und der Ormitz hat durchaus da auch hehre Ziele. Er will ja eben verhindern, dass das deutsche technologische Know-how ins Ausland, insbesondere in die USA, ausverkauft wird. An sich wäre es gut, wenn hier ein Markt entstünde. Nur, was so ein bisschen kritisch zu sehen ist, sowas entsteht eben immer, wenn Börsen schon sehr, sehr weit gelaufen sind. Das letzte Mal, dass es einen Boom an Specs gab, das war Ende der 90er Jahre, kurz vor dem Platzen der Internetblase. Ich will jetzt nicht sagen, dass das uns bevorsteht, das glaube ich nicht. Aber zweifellos sind vor allem die Aktien von Technologieunternehmen schon enorm stark gestiegen. Und das wirkt sich natürlich jetzt auch auf die Preise aus, die dann Investoren für solche Start-up-Unternehmen zu bezahlen haben, die sie in einen solchen Spec hineintun wollen.
Sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis. Und noch ein kleiner Nachtrag. Der erste Preis für Lake Star lag bei 11,15 Euro. Zwischenzeitlich ist der Kurs deutlich gestiegen.
Soweit also der Blick auf Specs, mit denen Mäuse gefangen werden sollen, was für das Geld nicht ohne Risiko ist. Bei den Bewegungen bei Einzelwerten beim Aktienhandel, da fällt heute Frau Werle unter anderem Continental auf. Warum?
Ja, dass es dem Unternehmen nicht gut geht, ist bekannt. Continental schreibt rote Zahlen. Tausende von Jobs stehen auf der Kippe, viele davon in Deutschland. Das hängt unter anderem mit dem Umbruch in der Autobranche zusammen. Nun soll auch die Dividende gestrichen werden. Anleger sind sauer. Die Aktien von Conti geben 2,5% nach.
Der US-Flugzeugbauer Boeing hat ja schon wieder Ärger. Da hat ein Triebwerk gebrannt. Profitiert von diesem erneuten Ärger der Konkurrent Airbus?
Gut, für die Flugzeugbauer insgesamt sind es ja keine einfachen Zeiten. Boeing-Konkurrent Airbus hat im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben, hängt nun die Latte tiefer, was die Geschäftserwartungen angeht. Ab 2023 soll es spürbar wieder nach oben gehen. Ja, und die Aktien sind heute 1,5% im Plus.
Und unter den DAX-Werten, da fällt noch das deutliche Minus bei Delivery Hero auf. Gibt es da eine Erklärung?
Das Unternehmen gehört ja zu den Unternehmen, die in diesen Pandemiezeiten profitieren konnten, einfach weil viele Menschen nicht zu Hause gekocht haben, sondern sich das Essen haben liefern lassen. Nun reagieren einige Restaurants, übernehmen die Lieferungen selbst. Aktien von Delivery Hero 5% im Minus.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wir hatten das an der Börse ja schon thematisiert. Nachdem der IFO-Geschäftsklimaindex im Januar durchaus deutlich gesunken war, hat er im Februar wieder zugelegt, und zwar kräftig zugelegt. Wie kommt es zu dieser Bewegung? Was heißt das für den Zustand der deutschen Wirtschaft? Einzelheiten dazu von Brigitte Scholtes.
Die Unternehmen in Deutschland haben Mut geschöpft. Einen Anstieg von 90,3 auf 92,4 Punkte beim Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts hatten die Ökonomen nicht erwartet. Vor allem die Geschäftserwartungen sind nach dem Einbruch im Januar deutlich gestiegen, sagt Ralf Solveen, Volkswirt der Commerzbank.
Allgemein hat sich die Stimmung verbessert. Mehr und mehr Unternehmen scheinen eben durch die Pandemie hindurchzuschauen und dann eben darauf zu hoffen, dass tatsächlich jetzt mit den wärmeren oder höheren Temperaturen die Pandemie zurückgeht, die Impfungen helfen und dass dann eben der Lockdown auch allmählich gelockert werden kann.
So jedenfalls ist zu erklären, dass selbst im Handel die Stimmung sich allmählich bessert. Doch der ist nach Ansicht von Martin Lück vielleicht etwas zu optimistisch. Lück ist Chefvolkswirt für Deutschland bei BlackRock, dem weltgrößten Vermögensverwalter.
Wenn wir den Epidemiologen glauben, dann ist ja bereits die dritte Welle im Anmarsch und wir sehen es an der Stagnation auch der Inzidenz für Gesamtdeutschland. Die geht keineswegs Richtung 35, sondern stagniert jetzt in der Größenordnung von 60. Und das heißt, dass die Lockerung, die für März vorgesehen ist, vielleicht doch nicht so schnell kommen kann. Und das würde natürlich genau diese Branchen betreffen, für die sich jetzt aus meiner Sicht ein bisschen zu viel Optimismus in den IFO-Zahlen abzeichnet.
Vor allem aber ist es die gut laufende Industrie, die für diesen Anstieg verantwortlich ist. Die ist vom aktuellen Lockdown ja nicht betroffen, erinnert Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland der Deutschen Bank.
Dahinter verbirgt sich ja auch doch eine deutliche Erholung der Weltkonjunktur. Wenn wir uns Welthandelszahlen anschauen, die guten Zahlen aus USA und China. Und von daher war schon die Vermutung, wie wir das ja auch bei den Einkaufsmanager-Indizes gesehen haben, dass insbesondere in der Industrie die Stimmung sich deutlich aufhält.
Zwar meldete das Statistische Bundesamt für das vergangene Jahr heute einen Rückgang der Industrieproduktion um gut ein Zehntel. Doch da wirkt sich der erste Lockdown im vergangenen Frühjahr noch aus, der einen Einbruch um bis zu 30% mit sich gebracht hatte. Seit November aber geht es wieder aufwärts. Auch die Branchen, die im vergangenen Jahr besonders gelitten haben, etwa Maschinenbau und die Autoindustrie, dürften sich in diesem Jahr erholen. Die Industrie profitiert eben auch vom Anziehen der Nachfrage in China, das die Krise weitgehend hinter sich gelassen hat. Das Reich der Mitte ist, wie das Statistische Bundesamt heute ebenfalls meldet, zum fünften Mal hintereinander wichtigster Handelspartner Deutschlands, gefolgt von den Niederlanden, die als Transitland eine große Rolle im Handel spielen, und den USA. China dürfte kurzfristig für den deutschen Außenhandel auch die Nummer eins bleiben, glaubt Schneider.
In der mittleren Frist könnte ich mir vorstellen, dass USA vielleicht China wieder ablösen kann, vor dem Hintergrund, dass ja doch die neue Administration eine wesentlich positivere Handelspolitik mit Blick auf Zölle und andere Restriktionen fährt, als das die Trump-Administration gemacht hat.
Auch wenn das erste Quartal der Wirtschaft und den Bürgern noch viel Pandemiegeduld abverlangt, vom Frühjahr an sollte es dann doch aufwärts gehen, macht Martin Lück von BlackRock Mut.
Wir erhalten ja sehr ermutigende Zeichen an der Impffront, mehr verfügbarer Impfstoff im zweiten Quartal. Die Daten aus Israel, wo sehr viel vor allen Dingen mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft wird, die sind sehr vielversprechend. Das verspricht schon, dass in der zweiten Jahreshälfte deutlich gelockert werden kann und die ökonomische Aktivität sich verbessert. Aber bis dahin wird das Tal vermutlich noch etwas tiefer als bisher erwartet. Insofern würde ich fürs Gesamtjahr auch eher eine moderate Erholung der Zahlen erwarten, vielleicht beim Bruttoinlandsprodukt in der Größenordnung von 3%.
Doch wenn der Lockdown erst einmal aufgehoben ist, könnte auch der private Verbrauch der Wirtschaft wieder einen kräftigen Schub geben. Denn der hat sich in den letzten Monaten aufgestaut, glauben Ökonomen.
Brigitte Scholtes zur Lage der deutschen Konjunktur. Und von Deutschland geht der Blick in die USA und die eben erwähnte Konjunktur dort. Die ganze Woche steht in Washington unter dem Vorzeichen des Corona-Konjunkturgesetzes, das die Biden-Administration durch den Kongress bringen will. Hier geht es um richtig viel Geld, das ja auch die Aktienmärkte weltweit vorab bereits teils kräftig beflügelt hat. Aber das ganze Paket ist noch längst nicht unter Dach und Fach, wie aus Washington Markus Pindor berichtet.
Bidens Corona-Konjunkturpaket läuft derzeit durch den Haushaltsausschuss. 1,9 Billionen Dollar Umfang soll es haben. Die erweiterte Arbeitslosenhilfe des Bundes läuft in 3 Wochen aus. Bis dahin will das Weiße Haus das Gesetz durch den Kongress gesteuert haben. Zustimmung aus den Reihen der Republikaner ist unwahrscheinlich. Eine Gruppe republikanischer Senatoren hatte jüngst versucht, Biden ein um 2/3 verringertes Corona-Paket schmackhaft zu machen, ohne Erfolg. Er will die Konjunktur, die durch die Corona-Verwerfungen schwer angegriffen ist, möglichst schnell befeuern, damit nach Corona die amerikanische Wirtschaft und die amerikanischen Arbeitnehmer möglichst schnell durchstarten können. Dies ist das erste Mal in meinem Leben, dass Rechte, Linke und Ökonomen in der Mitte darin übereinstimmen, dass wir Geld in die Hand nehmen müssen, damit die Wirtschaft in 1 oder 2 Jahren wächst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das zu tun, und zwar kräftig.
We can't spend too much. Now's the time we should be spending. Now's the time to go big.
Die Art und Weise, wie das Corona-Konjunkturpaket verabschiedet wird, wird ein Schlaglicht auf das politische Umfeld in den nächsten 2 Jahren werfen. Bidens politische Instinkte gehen eigentlich dahin, möglichst viele Republikaner zur Zustimmung zu bewegen, unter anderem indem ihnen das Paket mit der Erfüllung einiger ihrer Wünsche für ihre jeweiligen Wahlkreise oder Bundesstaaten schmackhaft gemacht wird. Sollte dies nicht gelingen, müsste Biden mit der sehr schmalen demokratischen Mehrheit im Senat agieren. Das wiederum macht ihn für Begehrlichkeiten aus dem demokratischen Lager erpressbar. Die eigentlich vorgesehene schrittweise Erhöhung des Mindestlohns von $7,25 auf $15 innerhalb von 5 Jahren wird dem vermutlich zum Opfer fallen. Der demokratische Senator Joe Manchin aus dem konservativen Bundesstaat West Virginia hat bereits angekündigt, dieser Erhöhung nicht zuzustimmen. Da Biden das Gesamtpaket nicht gefährden will, wird die Anhebung des Mindestlohns wahrscheinlich auf der Strecke bleiben, was viele Demokraten, die damit Wahlkampf machen wollen, verärgern wird. Im Weißen Haus sitzen die Planer bereits an den nächsten großen gesetzgeberischen Maßnahmen. Dort wird ein weiteres riesiges Ausgabengesetz angepeilt, das mit 2 bis 4 Billionen Dollar die marode Infrastruktur der USA angehen soll. Breitband, Brücken, Straßen, Schienen, all dies soll massiv ausgebaut oder instand gesetzt werden. Das ist den Republikanern nie gelungen, auch als sie selbst die Mehrheit in beiden Häusern hatten. Mit diesem umfassenden Infrastrukturgesetz will das Weiße Haus die Grundlagen für weiteres Wachstum der amerikanischen Wirtschaft in den kommenden Jahren legen und für erfolgreiche Zwischenwahlen im Jahr 2022. Nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf.
Die Debatte über Konjunkturpakete in den USA, Markus Pindor berichtete. Gleich 8 große Wirtschaftsverbände hatten sich im Vorfeld einer Anhörung heute im Finanzausschuss des Bundestages zu Corona-Hilfen zu Wort gemeldet und gemahnt, die geplanten steuerlichen Entlastungen für Unternehmen, sie gehen nicht weit genug. Mehr dazu von Volker Fintermer.
In diesen Minuten beginnt die Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages zum 3. Corona-Steuerhilfegesetz. Dahinter verbirgt sich erneut ein kleines Bündel an Maßnahmen. Etwa die Verlängerung der ermäßigten Umsatzsteuer in Höhe von 7% für das Essen in Restaurants um 1,5 Jahre bis zum 31. Dezember 2022, sowie der erneute Kinderbonus für jedes kindergeldberechtigte Kind in der Höhe von 150 Euro für das laufende Jahr. Im Fokus der Wirtschaft steht jedoch der steuerliche Verlustrücktrag als wichtigstes Instrument zur Abfederung des Corona-Lockdowns. Der soll für die Jahre 2020 und 2021 verdoppelt werden und das auf 10 Millionen Euro bzw. 20 Millionen Euro bei Zusammenveranlagung. Dadurch können die Unternehmen Verluste aus diesem und dem vergangenen Jahr mit Gewinnen aus dem Jahr 2019 verrechnen, um darüber ihre Steuerlast zu mindern. Für den Bund läuft das faktisch auf Steuermindereinnahmen hinaus.
Die Schätzungen, die mir vorliegen, sagen, dass das ein Betrag von unterhalb 1 Milliarde sein wird. Allerdings ist das etwas, was mit Unsicherheiten verbunden ist, weil wir natürlich über die Unternehmen heute nicht genau wissen, was für Verluste sie gemacht haben. Deshalb muss man darüber Annahmen machen.
So Finanzminister Olaf Scholz im Deutschlandfunk. Den Wirtschaftsverbänden geht das aber nicht weit genug. Bei der steuerlichen Berücksichtigung der Corona-bedingt in diesem Jahr entstehenden Verluste sei es dringend geboten, den Verlustrücktrag mindestens für 2 Jahre zurück zu ermöglichen und die Höchstbeträge auszuweiten, heißt es in einer Stellungnahme von gleich 8 Wirtschaftsverbänden, darunter der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Dies würde die Liquidität in den Unternehmen deutlich leichter sichern.
Mit einer Ausweitung der Verrechnung von Verlusten und Gewinnen geht dem Finanzminister ja überhaupt gar kein Geld verloren. Gewinne werden nur zu einem anderen Zeitpunkt versteuert. Zumal die Alternativen, diese völlig super komplizierten Hilfsprogramme, man sich dann einfach hätte sparen können. Es ist wirklich einfach nur ärgerlich, dass der Herr Scholz sich da nicht bewegt hat,
sagt BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter gegenüber dem Deutschlandfunk. Finanzminister Olaf Scholz hatte aber bereits der jetzt vorgesehenen Erweiterung nur zögerlich zugestimmt, um auch die Kosten überschaubar zu halten. Und an dieser Einschätzung hält Scholz bislang fest.
Wir versuchen gewissermaßen herauszufinden, wo das wirtschaftlich vertretbar ist, ohne dass die Finanzierungsgrundlagen kaputt gehen und gleichzeitig Entlastung für Unternehmen bietet. Und deshalb haben wir mit der neuen Höchstgrenze bei normaler Veranlagung von 10 Millionen Euro, glaube ich, auch einen guten Rahmen geschaffen, wo wir nach den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, sagen können, das lässt sich ökonomisch eingrenzen und hilft aber dann konkret Unternehmen und das ist gut.
Der Finanzminister sieht sich dadurch die Entwicklungen bei den Steuereinnahmen bestätigt. Nach dem jüngsten Monatsbericht seines Hauses hat allein der Bund Einnahmeausfälle von 11,1% für das vergangene Jahr zu schultern.
Volker Fintermer und der Ruf nach steuerlichen Entlastungen. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Hier geht es auch um die Corona-Pandemie, die weiterhin Wirtschaft und Handel weltweit unter Druck setzt.
Die Süddeutsche Zeitung sieht die Notwendigkeit für eine Reform der Handelspolitik der Europäischen Union. Ohne solche Abkommen und ohne aktive Beteiligung an der Reform der Welthandelsorganisation, das muss allen klar sein, wird Europas Stimme in der Welt verhallen, werden Interessen und Werte der EU wie Freiheit, Demokratie und sozialer Ausgleich bald kein Gehör mehr finden. Stattdessen wären es am Ende womöglich Populisten und Nationalisten, Kommunisten und Turbokapitalisten, die die Spielregeln festlegen, nach denen auch Europa spielen müsste. Das kann, das muss die EU verhindern, am besten im Verbund mit den USA und anderen Gleichgesinnten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung weist auf die Bedeutung Polens hin. Polen ist zum 5. wichtigsten Handelspartner Deutschlands aufgestiegen und hat Großbritannien überholt. Eine erstaunliche Entwicklung, gehören die Nachbarn doch im Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 unterschiedlichen Lagern an. Rund 5.500 deutsche Investoren haben in Polen ein engmaschiges Netzwerk geknüpft, das auch Forschungs- und Entwicklungsarbeit einschließt. Das mit Abstand größte EU-Mitglied aus Mittelosteuropa bietet weiterhin großes Potenzial. Nicht nur Warschau und Krakau sind zu spannenden IT-Standorten geworden, Programmierer aus Polen gelten im Ausland als begehrt. Und der Umbau der polnischen Energiewirtschaft ist ein gewaltiges Projekt mit Chancen gerade auch für deutsche Unternehmen. Mag der politische Dialog auch holprig sein, die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder geben Grund zum Optimismus. Der Berliner Tagesspiegel kommentiert den zunehmenden Online-Handel auch in Deutschland. Immer wieder hört man es, der mächtige Globaltrend Digitalisierung verändere einfach alles, was es gibt auf der Welt. Ob das Arbeiten, das Leben, das Lieben und vor allem den Konsum. Und der Mensch, der sich gleichsam im Weltschleudergang befindet, ist diesem Sog ergeben. So mächtig sind die Kräfte, die da wirken. Oder etwa doch nicht? Eine repräsentative Umfrage nach Shoppinggewohnheiten im Internet malte jetzt ein etwas anderes Bild. Was sich verändert hat, sind die Zeiten. Hauptshoppingzeit online ist der Umfrage zufolge 18 bis 22 Uhr, sprich gewohnheitsmäßig nach Ladenschluss. Die Kundschaft hat die analoge Welt also noch nicht vergessen. Die digitale sieht nach Ergänzung aus.
Und mit diesem Blick auf analoge und digitale Welten endete die Wirtschaftspresseschau. Um offene Kitas geht es gleich in der Sendung Deutschland heute ab 10 nach 2. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.